Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12 Jahre lang war Klaus Wellershoff Chefökonom bei der Schweizer Grossbank UBS, hat dort Prognosen erstellt, die Wirtschaft durchleuchtet und Anlagestrategien entwickelt. Nun geht der 45-Jährige in die Ferien. Ob er danach zur UBS zurückkehrt, lässt er offen. Klaus Wellershoff ist zu Gast bei Beat Soltermann.
Das Tagesgespräch.
Klaus Wellershoff, in den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Sie Ende März als Chefökonom der UBS aufhören. Die Gerüchte wurden nie richtig bestätigt. Jetzt ist Ende März. Hören Sie jetzt auf?
Also heute bin ich seit 12 Jahren Chefökonom der UBS. Das finde ich eine lange Zeit. Es war eine spannende Zeit, für mich persönlich auch erfolgreich. Wir haben viele schlechte Prognosen gemacht, aber ich glaube auch viele gute. Und das hat mich sehr, sehr befriedigt. Ich glaube, mittelfristig habe ich nie einen Hehl draus gemacht, dass ich unternehmerisch selber tätig sein wollte. Und früher oder später wird das auch der Fall sein.
Sie haben die Frage eigentlich nicht beantwortet, deshalb schleiche ich mich von hinten an. Was machen Sie denn ab morgen, ab dem 1. April?
Da gehe ich auf Ferien, auf lange Ferien.
Das heißt, Sie hören auf?
Das heißt, ich gehe auf Ferien. Und die Frage, ob ich aufhöre, nicht, stellen Sie mir am besten nach den Ferien nochmal.
Kann sich denn die UBS einen Chefökonomen nicht mehr leisten, weil Sie vielleicht zu hohe Boni verlangen oder sowas?
Nee, mit Geld hat das wirklich nichts zu tun. Ich habe auch in den vergangenen Jahren von dem Gehalt, was ich bezogen habe, immer große Teile verschenkt. Habe mit meiner Frau verabredet zum Beispiel, dass, falls ich jemals einen Bonus erhalten sollte für dieses schreckliche Jahr 2008, dass wir das komplett an soziale, sportliche und kulturelle Einrichtungen verschenken werden. Also mit Geld hat die Entscheidung nichts zu tun. Es hat was zu tun mit dem Lebensweg, mit der Vorstellung, dass ich jetzt in meinem Alter von 45 Jahren nach 12 Jahren Chefökonom was anderes machen möchte. Und ich freue mich irgendwann da mal auf die unternehmerische Herausforderung.
Also das heißt, Sie möchten sich verändern, aber die Bank möchte Sie nicht ziehen lassen?
Bis jetzt hat die Bank mich gebeten, meine Chefökonom-Funktion weiter wahrzunehmen.
Aber es ist schon etwas außergewöhnlich, wenn der Chefökonom, Sie sind ja nicht irgendwie ein Angestellter, ein UBS-Angestellter, sondern Sie sind auch eine sehr öffentliche Figur für die UBS, wenn Sie da keine klaren Zeichen bekommen. Es war ja schon ähnlich im August letzten Jahres, als Sie zwei Ihrer drei Funktionen abgegeben haben. Auch dort war es kommunikationstechnisch etwas umständlich. Also was ist das Problem denn?
Also ich glaube, Sie erwarten jetzt nicht, dass ich unsere Kommunikationsabteilung oder unsere Kommunikationsfähigkeit kommentiere. Ich war bis jetzt immer ein loyaler Mitarbeiter der UBS und werde das auch in Zukunft bleiben.
Also gut, Ihre Zukunft ist noch offen, aber sie muss nicht unbedingt bei der UBS sein. Aber Sie haben sich in den letzten 12 Jahren unter anderem auch um die Zukunft der Wirtschaft gekümmert als Chefökonom. Sie haben Prognosen erstellt. Sagen Sie mal, ist das jetzt eigentlich ein gutes Geschäft in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden?
Ja, ich glaube, jetzt ist es ein extrem spannendes Geschäft. Ich glaube, wir sind im Moment in einer Phase, in der viele Unternehmen zum Beispiel merken, dass sie sehr, sehr große Risiken eingegangen sind in der Vergangenheit, ohne dass sie die notwendigen Abklärungen getroffen haben, inwieweit volkswirtschaftliche Entwicklung, also Wachstum, Inflationsentwicklung, Zinsentwicklung oder Wechselkurse diese Risiken beeinflussen können. Das ist schon verrückt. Mancher Verwaltungsrat hat millionenschwere Unternehmenskäufe im Ausland beschlossen und dabei Heerscharen von Rechtsanwälten bemüht. Aber mit dem Ökonomen haben die gar nicht gesprochen in dem ganzen Prozess, obwohl da wichtige Variablen eben eine Rolle spielen. Und ich glaube, das wird erkannt. Insofern ist im Augenblick die Nachfrage nach Beratung, gerade von der Unternehmensseite, an diesen Themen sehr, sehr hoch. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr sinnvoll.
Sie sagen, Beratung ist gefragt, Prognosen ebenfalls. Aber wie ist das, wenn man die Prognosen erstellt, wenn die Prognosen schon nicht mehr gelten, wenn man sie publiziert, weil die Rahmenbedingungen so schnell ändern wie im Moment?
Ja, ich glaube, man muss vielleicht, wenn man Ihre Frage beantworten will, zuerst da schauen, was ist eigentlich eine Prognose, wozu dient sie? Und das ist in vielen Fällen sehr unterschiedlich. Wenn ich im Anleger eine Prognose über das Wachstum erstelle, ist für den zum Beispiel gar nicht wichtig, dass das Wachstum hinterher so rauskommt, wie ich prognostiziert habe, sondern für den ist wichtig, ob der Markt dann irgendwann mal glaubt, dass es so kommt, wie wir prognostiziert haben. Also es ist schon eine komplizierte Sache. Für Unternehmen ist ganz klar, für die ist wichtig, langfristige Wachstumstrends richtig hinzukriegen. Und gerade bei den langfristigen Trends, bei der Frage, was ist nachhaltig mögliches Wachstum, sind wir, glaube ich, mit unseren Prognosen sehr, sehr gut. Sogar bei der Konjunktur. Ich habe das nochmal nachgeschaut, weil ja ECO, das Fernsehwirtschaftsmagazin, gestern Abend so einen Bericht gemacht hat. Wir haben in den letzten 10 Jahren zum Beispiel in 9 Jahren mit unserer Wachstumsprognose für die Schweiz richtig gelegen bei der Frage, ob wir langsamer oder schneller wachsen als dem Trend.
Aber gerade in letzter Zeit war es, hat man gemerkt, auch schwieriger, weil sie haben auch ab und zu Aussagen gemacht, die sich im Nachhinein als nicht richtig herausgestellt haben.
Ja, absolut. Die Zahlen werden häufig revidiert werden müssen. Das ist auch so, weil ja die Faktenbasis ändert. Aber die Frage ist ja, weniger ist meine Prognose 2,3% Wachstum fürs nächste Jahr, ist sie jetzt wirklich auf den Punkt genau richtig? Oder gebe ich damit die richtigen Empfehlungen? Also heißt es, dass das Wachstum sich beschleunigt, sich verlangsamt? Wo sind die Risiken? Bedeutet das, dass die Arbeitslosigkeit steigt oder fällt? Und ich glaube, da wird es dann eigentlich interessant. Und das ist auch das, womit man dann als Unternehmer, Anleger, wer immer man als Rezipient dieser Prognosen ist, mit diesen Prognosen Mehrwert schaffen kann.
Und doch geben Sie klare Prognosen ab, zum Beispiel 4,5% Arbeitslosigkeit bis Ende dieses Jahres oder Wachstum so und so viel Prozent und so. Würde es dann nicht besser sein, wenn Sie einfach gewisse Trends, gewisse Tendenzen bekannt geben, statt eine klare Zahl?
Tun wir ja auch. Aber diese Nachfrage nach diesen klaren Zahlen, die ist da. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach in der US zum Beispiel beantragt, dass wir Devisenprognosen, also am 31.12. steht der Franken bei so und so, so und so, dass wir das aufhören, weil das wirklich an der Grenze zur Unseriösität ist. Die Kollegen waren immer davon überzeugt, dass die Kunden aber diese Zahlen nachfragen und haben deswegen darum gebeten, dass wir sie auch produzieren.
Bekommen Sie auch Feedback vom Publikum? Ich meine jetzt nicht unbedingt von Unternehmen, sondern vielleicht auch, wenn Sie im Tram unterwegs sind, dass die Leute sagen, ja Sie, da haben Sie sich aber gewaltig verschätzt.
Absolut. Und es ist auch ganz normal, dass man gerade auf die Fehler angesprochen wird, weniger auf dort die Dinge, wie man richtig gesehen hat. Das finde ich auch persönlich eigentlich sehr erfrischend, weil es hält einen sauber, wie man so schön sagt. Da muss es ja einen Feedback-Mechanismus geben, der in irgendeiner Form negative Konsequenzen mit sich bringt, wenn man die Arbeit nicht wirklich gut macht.
Also das heißt, das stört Sie nicht, wenn Sie darauf angesprochen werden?
Nee, überhaupt nicht. Ich stehe zu den Dingen, die ich sage.
Wie ist es mit der Konkurrenz mit anderen Ökonomen, mit anderen Chefökonomen? Schauen Sie auch auf deren Prognose? Schauen Sie, wie Sie dastehen? Oder auch, wenn jemand zum Beispiel jetzt negativere Prognosen macht, dass Sie vielleicht schauen, ob Sie richtig liegen und so. Lassen Sie sich da beeinflussen?
Nee, also ich glaube, wir diskutieren ja untereinander unter den Ökonomen. Auch die Wirtschaftslage, von daher wissen wir in der Regel ja, wie andere Institute die Welt sehen. Aber dass wir jetzt in irgendeiner Form da in einem echten Wettbewerb, um wer hat die beste Prognose, also im Sinne von edgy patch, ich bin besser als du, stehen, das habe ich zum Glück nie erlebt.
Sie sind Chefökonom einer Großbank oder sind es bis jetzt auf jeden Fall, muss man vielleicht sagen heute. Ist das schwieriger als Chefökonom, hier solche Prognosen zu machen einer Bank, als wenn Sie jetzt zum Beispiel Ökonom wären oder Chefökonom bei einem Institut oder bei jemandem, der eben nicht im Bankengeschäft tätig ist?
Ja, ich fand es eigentlich immer spannender, weil ja die Praxisrelevanz der eigenen Arbeit viel eher gegeben ist. Ich habe ja unter anderem in den letzten 6 Jahren auch den Anlageausschuss des Unternehmens teils der privaten Vermögensverwaltung geleitet. Dort wurde 1:1 umgesetzt, was wir entschieden haben, was die richtige Positionierung sein sollte.
Wurde es auch wirklich umgesetzt dann?
Ja, ich will es hoffen. Ich denke, in dem, was ich gesehen habe, wurde es in allergrößten Teilen umgesetzt. Das war zumindest der Plan auch. Ich glaube, da können wir relativ sauber sagen, dass das auch passiert ist. Die Situation eines Kollegen in einem Wirtschaftsforschungsinstitut ist doch eher so, dass man da eigentlich in die laue Luft hinein produziert. Also da macht keiner, muss keiner tun, was man sagt und kümmert sich auch in der Regel wenig Leute drum, außer den Journalisten, was man erzählt. Das hätte ich jetzt eigentlich immer als unbefriedigend empfunden.
Also Sie haben mit Leuten zu tun, die eben an der Praxis sind, die diese Empfehlungen auch beachten sollten zumindest oder umsetzen. Gab es denn auch Situationen, wo Sie irgendwie kritisiert wurden, auch intern von Leuten in der Bank, die gesagt haben, ja, du bist jetzt zu pessimistisch oder zu optimistisch oder diese Empfehlung oder diese Prognose ist schlecht für unser Geschäft zum Beispiel?
Nein, das ist ganz interessant. In der ganzen Phase, also in den 12 Jahren, gab es eine Situation, in der ein Verwaltungsratsmitglied mich darauf hingewiesen hat, dass Aussagen eines Mitarbeiters nicht förderlich seien für das Geschäft und dem Kollegen dann sehr schnell klar machen können, dass das Research unabhängig sein muss. Das ist auch vom Regulator so gefordert und habe mich eigentlich immer sehr frei gefühlt in dem, was wir gesagt und getan haben. Die Negativseite sozusagen davon ist aber, dass wenn man tun und machen kann, analysieren und sagen kann, was man will, dass sich dann de facto, wenn es um Unternehmensentscheidungen geht, die Leute sich zwar daran orientieren, aber so richtig 1:1 umsetzen müssen, tun sie das letztendlich nicht. Ich habe das immer verglichen mit der Rolle des Hofnarren. Der darf jedem alles sagen am Hofe. Dafür aber muss er sich auch gefallen lassen, dass der ein oder andere mal lacht, wenn er was sagt.
Sie haben auch Sachen gesagt, über die man vielleicht damals gelacht hat, aber heute nicht mehr lachen würde. Sie haben gewarnt vor den Geschäften in den USA und man hat sich dann trotzdem intern nicht dran gehalten. Ärgert Sie das oder was haben Sie da für Gefühle, wenn Sie das so beobachten?
Also ich will das jetzt gar nicht groß kommentieren. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass auch ich davon überzeugt bin, dass die Probleme, in die die UBS gekommen ist, aufgrund der amerikanischen Immobilienmarktsituation, dass das Probleme sind, bei denen das Riskmanagement, das Risikomanagement versagt hat. Ich glaube, im Nachhinein ist das allen klar und wir haben es ja auch veröffentlicht, dass ein Institut nie so große Risiken in einem Markt, also von einem Risikotreiber, beeinflusst eingehen darf, dass die Existenz des Institutes gefährdet ist. Das ist der ursächliche Fehler. Ansonsten weist das in die Richtung, die ich vorhin gesagt habe, über die ich gesprochen habe, viele Unternehmen, und das meine ich wirklich breit, von Industrie bis zu Finanzdienstleistern, gehen Risiken volkswirtschaftlicher Natur ein, über die sich viel zu wenig Gedanken machen. Und ich denke, bei denen sie auch ihre Sorgfaltspflicht ernster nehmen müssen.
Aber mich würde das ärgern als Chefökonom, wenn ich sagen würde, Obacht, da kommen Gefahren auf uns zu und man merkt, dass diese Rufe, diese vielleicht auch Cassandra-Rufe gar nicht erst gehört werden.
Ja, aber da sind wir beide dann anders gestrickt. Mich ärgert es nicht. Für mich ist wichtig, dass wir unsere Aufgabe machen, dass wir die Dinge so analysieren, wie sie uns erscheinen. Wir haben auch viele Dinge nicht gesehen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht zum Beispiel erwartet, dass die Obligationenmärkte von Obligationen, die mit Immobilienrisiken besichert sind, so zusammenbrechen würden, wie es dann getan haben und in der Folge das Bankensystem so schädigen würden. Also ich glaube, mit der Situation kann ich persönlich sehr gut umgehen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht Chefökonom geworden.
Die Zukunft, die sieht schlecht aus, schlimm sogar, wenn man die Prognosen anschaut und wenn man die Ökonomen reden hört auf der Welt. Was machen wir jetzt? Müssen wir einfach ganz viel Geld investieren in den Kreislaufpumpen und dann kommt alles wieder gut?
Naja, was wir im Augenblick sehen, ist, dass viele versuchen, aus der schwierigen Phase der großen Depression im vergangenen Jahrhundert zu lernen und all die Dinge, die Fehler nicht zu begehen, die man damals schon begangen hat. Also allen voran schwören alle Regierungen den Protektionismus ab, also das Abschotten der Märkte vor ausländischer Konkurrenz. Davon müssen wir uns, glaube ich, im Augenblick tatsächlich weniger fürchten, dass das kommt. Alle Regierungen versuchen in irgendeiner Form über Ausgabenpakete ihre Wirtschaft zu stimulieren. Ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen, dass das kommt. In einigen Ländern hat das gewaltige Ausmaße, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass das Senken der Zinsen, also die ganz lockere Geldpolitik, das Überschwemmen der Märkte mit Liquidität auch Wirkung zeigen wird. Ich glaube, das wird alles helfen. Und wenn Sie Ihre Frage am Anfang rekapitulieren über meine Zukunft, dann wissen Sie, erkennen Sie ja meine Einstellung. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, in dem man unternehmerisch tätig sein muss. Insofern sehe ich die Welt auch gar nicht so schwarz, wie Sie sie jetzt beschrieben haben.
Also Sie sind ein Optimist.
Ja, ich glaube, man muss das Beste draus machen. Das ist halt so. Die Wirtschaftslage ist ernst und wir stehen auch erst am Anfang der Rezession. Wir werden erleben, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird, deutlich steigen wird, auch bei uns. Aber das darf uns ja nicht dazu verleiten, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken oder auf den Händen zu sitzen und gar nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, jetzt muss man anpacken.
Sie haben ein paar Beispiele aufgezählt vorhin, wie Regierungen reagieren auf diese ganze Krise, Ankurbelungsprogramme, dass man Geld zum Beispiel in Infrastrukturprojekte investiert. Sie haben die Milliarden oder Billionen, muss man mittlerweile fast schon sagen, angesprochen, die in den Kreislauf gepumpt werden, zur Verfügung gestellt werden für die Banken. Und wenn man das so beobachtet, das geht jetzt schon eine Weile so zu und her, hat man als Außenstehender etwas den Eindruck, das bringt gar nichts, da verändert sich gar nichts. Täuscht dieser Eindruck?
Naja, zunächst einmal müssen wir froh sein, dass es den wirtschaftspolitisch Verantwortlichen gelungen ist, das Finanzsystem zu stabilisieren. Das ist eine Herkulesaufgabe. Wir reden über Weltfinanzmärkte, global vernetzte Finanzmärkte. Wir reden über Schieflagen bei den Investitionen von Banken und Versicherungen in wirklich gigantischen Größenordnungen. Das hat bis jetzt funktioniert. Ich glaube, wir können sagen, dass in den allermeisten Fällen die Kunden dieser Banken eben nicht zu Schaden gekommen sind und dementsprechend die Basis eigentlich dafür gegeben ist, dass wir weiter wirtschaften können. Wenn man dann aber stehen bleibt und sagt, ja okay, das muss es jetzt gewesen sein, jetzt muss es besser werden, dann blendet man eben was aus. Und das finde ich an der augenblicklichen Diskussion sehr, sehr bedenklich. Denn man blendet aus, dass die eigentliche Ursache für die Krise ja nicht die Schieflage bei den Banken war, sondern die Feststellung, dass der amerikanische Konsument zum Beispiel 700 Milliarden Franken jedes Jahr mehr ausgegeben hat, als er verdient hat. Die Feststellung, dass viele Leute sich Häuser gekauft haben, die sie sich gar nicht leisten konnten. Die Feststellung, dass asiatische Länder Wechselkurse manipuliert haben, um sich Wachstumsvorteile zu verschaffen. All diese Schieflagen müssen korrigieren, ehe wir wirklich wieder aus der Talsohle herauskommen können. Und das braucht eben eine Zeit. Und da reicht es eben nicht einfach nur, alleine das Bankensystem zu stabilisieren. Das ist eine Voraussetzung für den Aufschwung, aber es ist nicht die Begründung für den Aufschwung.
Jetzt ist es so, dass die Menschen relativ schnell vergessen, vor allem wenn es etwas Unangenehmes ist. Sie sagen, das Leben auf Pump, das geht nicht über längere Zeit. Das sehen wir jetzt mit dieser ganzen Katastrophe. Denken Sie denn, wenn es wieder besser geht, dass die Leute wirklich sich zurückhalten, nur das Geld ausgeben, das sie auch haben?
Ja, ich glaube, es kommt zu einem relativ schnellen Bewusstseinswandel. Das ist übrigens ganz interessant. Es gibt ja auch Themen, die jetzt im Augenblick komplett verdrängt worden sind aus der öffentlichen Diskussion. Denken Sie an Umweltfragen, Energiefragen. Ich glaube, dass die wirtschaftlich schwierige Zeit dazu einen Beitrag leisten wird, dass die Menschen schneller umdenken werden. In den USA sieht man es schon, die Sparquote steigt. Die war ja lange Zeit, haben die Leute nichts mehr gespart, eben mehr ausgegeben, als sie tatsächlich verdient haben. Wir sind jetzt schon fast auf der Hälfte dessen, was man als normal bezeichnen würde als Sparquote. Also die Anpassung ist noch nicht durch, aber es passiert. Ich glaube, da können wir optimistisch sein, dass Menschen lernfähig sind.
Und auch in 10 Jahren werden die Leute nicht plötzlich sagen, ja, jetzt gebe ich doch wieder etwas mehr aus oder ich kaufe mir doch ein Haus, obwohl ich es mir nicht leiste.
Ach, das gehört ja zum Zyklus dazu. Eben, und man kann ja auch nicht immer nur rational sein. Also wer von sich selber zum Beispiel behauptet, hätte nur vernünftige Entscheidungen in seinem Leben gefällt, der lügt ja. Ich glaube, dem ist schon so. Aber ich glaube, was man schon sagen kann und wo man optimistisch sein kann, ist, dass wir aus unseren Fehlern tatsächlich irgendwo was gelernt haben. Das Problem ist, dass der Mensch ein sehr kreatives Wesen ist. Und auch wenn wir aus den alten Fehlern gelernt haben, sind wir kreativ genug, neue zu machen. Und das ist uns zum Beispiel in diesem Zyklus passiert.
Das heißt aber auch, wenn ich Sie so höre, dass all diese Bestrebungen jetzt zum Beispiel auch in London dann beim G20-Gipfel diese Woche, wo es um neue Regulierungen gehen soll, unter anderem, dass die auf eine Art nicht unbedingt uns schützen vor neuen Krisen in der Zukunft, weil wir eben kreativ sind.
Naja, jeder gute Ökonom weiß, dass es Regeln braucht, damit Märkte effizient funktionieren können und auch das Durchsetzen von Regeln. Also das möchte ich doch sehr, sehr stark betonen. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass ganz viele Regeln alleine uns eben vor der Kreativität des Menschen nicht schützen können. Das Bankensystem ist eine der dicht reguliertsten Branchen, die wir überhaupt haben in der modernen Wirtschaft. Und dennoch ist es zu den nicht entschuldbaren und auch nicht zu verniedlichenden Fehlern gekommen wie bei uns. Ich glaube, da kann man mit Regulierung relativ wenig machen. Ich glaube, wir müssen darauf bauen und diesen Prozess befördern, dass wir einen Gesinnungswandel erleben, dass die Menschen andere Dinge wichtig finden und dass es nicht einfach der ganz einfache Materialismus im Vordergrund steht.
Ist das nicht naiv, das zu glauben?
Nee, das glaube ich nicht. Wenn Sie zurückschauen auf die Diskussion um Umweltfragen zum Beispiel in den 80er oder 70er Jahren, da haben auch alle gesagt, das ist ja alles ganz naiv und heute fährt ja der hartgesottenste Neoliberale ein Hybridfahrzeug und alle reden über Energieeffizienz und die Menschen haben begriffen, dass das Wertewandel was Normales und auch was Gutes ist, wenn die Menschen reagieren auf Restriktionen, die ihnen tatsächlich in ihrem Wirtschaften durch Natur, Umwelt gesetzt sind.
Also der vernünftigere Mensch in der Zukunft als eine Möglichkeit, um Krisen zu verhindern, wenigstens in diesem Ausmaß. Jetzt werden die Politiker in London trotzdem vermutlich über Regeln reden. Welche sind denn so die 2, 3 wichtigsten Bereiche, die man anpacken müsste?
Ja, ich glaube, das, was jetzt am wenigsten funktioniert hat in dem jetzigen bestehenden Rahmenwerk, ist die internationale Koordination der Wirtschaftspolitik. Die Notenbanken haben hervorragend zusammengearbeitet. Ich glaube, da muss man relativ wenig tun, aber was tatsächliche fiskalpolitische Maßnahmen, Ausgabenpolitik zum Beispiel angeht, Reaktion von Regierungen auf notleidende Finanzinstitute, aber was wahrscheinlich letztendlich noch wichtiger ist, die Vorbeugung, nämlich dass man verhindert, dass es zu solchen Situationen wie in Amerika kommt, dass die Menschen so viel mehr ausgeben, als sie haben und Dinge kaufen, die sie sich nicht leisten können. Dort müssen wir eigentlich was tun, aber da bin ich pessimistisch, dass da wirklich was kommt.
Also so eine Art internationales Spekulationsblaseninstitut, das Alarm schlägt, wenn irgendwie was aus dem Ruder läuft.
Also Öffentlichkeit ist wichtig, deswegen ist auch Journalismus zum Beispiel wichtig und ich hoffe, dass Chefökonomen auch ein bisschen noch dazu beitragen können. Aber vielleicht reicht spontane Öffentlichkeit nicht. Vielleicht muss man doch jemanden damit beauftragen, ständig nach der Gesundheit der Entwicklung zu forschen.
Jetzt sind es ja verschiedene Organisationen und Institute und Länder und Staaten, die sich mit diesen Fragen im Moment auseinandersetzen. Neben der G20 ist es noch zum Beispiel die UNO mit Professor Stiglitz. Dann gibt es das Financial Stability Forum, dann gibt es die USA, die EU etc. und so. Haben Sie wirklich auch hier den genügend Optimismus, dass die sich irgendwie zusammenraufen können und ein gemeinsames internationales Regelwerk entwickeln können?
Ja, ich weiß nicht, inwieweit wirklich Regeln bei der Frage der Koordination der Wirtschaftspolitik wirklich helfen können. Ich glaube, wichtig ist, dass man Foren schafft, in denen man sich regelmäßig austauscht und eben Transparenz und Öffentlichkeit an den Themen herstellt. Und alles andere, da bin ich dann aber optimistisch, dass der öffentliche Druck so groß wird, dass Politiker gezwungen sind zu handeln.
Die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz, die FINMA, hat informiert heute Vormittag und unter anderem haben dort Vertreter gesagt, sie wollen in Zukunft kritische und hartnäckige Nachfragen, auch die Regeln versuchen, strenger durchzusetzen. Denken Sie, das ist der richtige Weg zu gehen oder braucht es da noch mehr als das?
Na, ich glaube, das Urteil steht mir eigentlich nicht so richtig zu, die Wirtschaftspolitik irgendwie Noten zu vergeben oder dem Regulator Noten zu vergeben, dass das jetzt gut oder schlecht ist, mehr oder weniger. Ich denke, wenn ich zurückschaue, können wir feststellen, dass sowohl die Nationalbank als auch die EBK FINMA als auch der Bundesrat sehr, sehr effiziente Krisenmanager gewesen sind. Und insofern bin ich auch da, was das angeht, anscheinend heute sehr optimistisch, dass das schon in die richtige Richtung
war. Als die Krise da war, ich glaube, das ist unbestritten, da wurde sehr gut gearbeitet. Aber bis es zur Krise kam, da hat man ja vor allem David die Kritik geübt, dass eben auch die Erkenntnis nicht da war, dass eben das ganze Schiff auf den Eisberg zusteuert.
Ja, wobei, da würde ich die Kritik also wirklich nicht in erster Linie in der Schweiz ansiedeln. Nicht? Ich glaube, diejenigen, die noch einmal die zugelassen haben oder sogar gefördert haben, denken Sie an die Regierung Bush mit massiven Steuergeschenken, dass es zu diesem Überkonsum in Amerika gekommen ist. Diejenigen, die weltweit die Zinsen so nach unten getrieben haben, dass die Anleger gar nichts anderes mehr wussten zu kaufen als irgendwelche blöden Immobilien in den Vereinigten Staaten von Amerika, in anderen Ländern. Die tragen, denke ich, die Hauptverantwortung. Und jetzt da kleinlich rumzumäkeln an den nach vorne gerichteten Maßnahmen, die wir hier in der Schweiz durchführen, glaube ich, würde die Dinge außer Proportionen darstellen.
Schauen wir zum Schluss der Sendung nochmals etwas in Ihre persönliche Zukunft. Sie wurden am 16. März in den Verwaltungsrat des Liftbauer Schindlers gewählt. Eine neue Aufgabe, warum dieser Schritt jetzt?
Ich habe mir immer gewünscht, unternehmerisch tätig zu sein. Ich glaube, international tätige Unternehmen können mit meiner Expertise etwas anfangen, so dass ich mir vorstellen konnte, als ich gefragt wurde, ob ich mir eine Einsitznahme eventuell vorstellen könnte, dass ich mir gesagt habe, ja, hier kann ich wahrscheinlich einen Beitrag leisten. Die Schindler ist eine hervorragend gemanagte Unternehmung. Ich denke, das wird eine ganz, ganz spannende Zeit.
Könnten Sie sich auch vorstellen, im Verwaltungsrat von anderen Unternehmen Einsitz zu nehmen?
Ja, es muss einfach stimmen, oder? Ich glaube, ich werde sicher in meinem Leben nicht professioneller Verwaltungsrat werden und so viele Pöstchen sammeln, wie es nur irgendwie geht. Ich muss das Gefühl haben, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass die Professionalität der anderen Mitglieder im Verwaltungsrat und der Geschäftsführung gegeben ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das ein oder andere Mal noch der Fall sein kann.
Und irgendwann haben Sie dann keine Zeit mehr übrig als Chefökonom der US? Wenn Sie in den Verwaltungsräten sitzen.
Nein, irgendwann einmal werde ich wahrscheinlich sowieso Unternehmensberater sein.
Wir werden auf die eine oder andere Art wieder von Ihnen hören, Klaus Wellershoff, als Chefökonom der UBS oder als Unternehmensberater oder als auch weiß ich nicht was. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Klaus Wellershoff, langjähriger Chefökonom bei der Schweizer Grossbank UBS, war Gast von Beat Zoltermann im Tagesgespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.